Ja, liebe Geschwister, die wir uns hier versammeln, um dem Herrn zu dienen und seine Botschaft dieser Welt zu bringen. Wir stehen in einer sehr markanten Zeitentwicklung. Die Gesellschaft ist zutiefst verunsichert. Das Schulsystem funktioniert nicht mehr gut. Abgesehen jetzt über die anderen sozialen Strukturen und bis zu den Bankenkrisen und so fort, der politischen Krise, dass viele gar nicht mehr wählen gehen. Es ist letztlich die Frage, es muss wieder eine Botschaft verkündet werden, die die Menschheit eint. Es ist ähnlich wie zur Zeit, eben im 4. Jahrhundert, ein Konstantin erkennt. Es waren damals eben die Intellektuellen mit dem Mithras-Kult und diese anderen alten Götter. Das alles funktionierte nicht mehr. Hat die Menschheit nicht mehr geeint. Sie hatten auch eine Art Multikulti-Gesellschaft im Römischen Reich, das überaus groß ist worden, ausgedehnt und teuer war in dem Militärsystem. Ein einigendes Prinzip. Und damals hat Konstantin Teile von denen, die sich Christen nennen, sich herausgeholt. Und es ist daraus die katholische Kirche geworden. Das eigentliche Evangelium wurde von einzelnen anderen wenigen Gruppen verkündet, die wir sehr wertschätzen, die durch alle Jahrhunderte hindurch gewirkt haben. Und bis heute wird es so sein. Und heute haben wir wieder so eine ähnliche Situation, dass die Menschheit nach einem Evangelium direkt schreit. Und wir sollten uns bereiten, das gute Evangelium zu verkünden. Aber wir werden es unter großer Drangsal tun müssen. Und es gibt eine andere Gruppierung und es ist wieder die katholische Kirche, die sich zubereitet, wieder ein anderes Evangelium zu verkünden. Und da will ich euch jetzt Einblick geben. Die katholische Kirche hat das Jahr des Glaubens derzeit laufen. Es endet im Oktober dieses Jahres. Zu Pfingsten, am Pfingstsamstag, wurde am Petersplatz eine evangelistische Versammlung gehalten von 200.000 Menschen. Und siehe da, da gab es keinen Klerus. Da waren lauter Laien, die Gebete, Lesungen vorbrachten, Zeugnisse des Glaubens brachten. Der Papst saß so ein bisschen so seitlich daneben, seinem Stuhl und einem Betstuhl. Es wurde ein Altar aufgestellt, da war so eine ganz kleine weiße Scheibe, eben die Hostie, diese Monstranz. Und es war erstaunlich. Wie hatten diese Zeugnisse ausgeschaut von den Menschen, dass sie sich sozusagen bekehrt hätten? Es wurde von keiner Bekehrung geredet, sondern sie haben Jesus neu zu lieben begonnen. Und der Papst hat sich bei jedem bedankt, der solch ein Zeugnis brachte. Und dann durften die Menschen dem Papst 5 Fragen stellen. Und er hat sie beantwortet, fast so spontan. Er hat schon ein Konzept gehabt. Aber unter anderem kam folgende Bemerkung: Alle Menschen sind Kinder Gottes. Als ich das hörte, dachte ich mir, jetzt wird der Papst abgesetzt werden. Es ist nichts passiert. Und ich will euch hineinschauen lassen, wo diese Grundlinien sind. Die katholische Kirche hat ja ein großes System und eine internationale Theologenkommission hat ein Thema aufbereitet mit dem Titel Das Christentum und die Religionen. Ja? Die sind also die Schmiedewerkstatt für solche Prinzipien. Und da möchte ich euch etwas hineinschauen lassen, um dieses andere Evangelium von der sogenannten Heilsuniversalität, dass dieses Heil universell am Wirken sei an allen Menschen. Zuerst war diese Reflexion vor dem Vatikanischen Konzil, nämlich dass eine Heilsrelevanz der Religionen eben auch es gäbe, das heißt in allen Religionen sei auch das Heil schon enthalten, und zwar mit dem sogenannten Noah-Bund. Da sei ein Bund mit der gesamten Menschheit geschlossen worden und dieser Bund hat diese Offenbarung Gottes in der Natur und im Gewissen und unterscheidet sich von dem Abraham-Bund. Ja? Und sofern sie diese Inhalte dieses kosmischen Bundes bewahren, erhalten die Religionen positive Werte, aber als solche besitzen sie noch keine Heilsrelevanz. Aber sie sind Marksteine zur dieser Erwartung auf dem Weg der Menschen zu Gott. Das ist eine Linie, die hat Daniel Lu und Lübeck, Henrik Lübeck dargestellt. Aber jetzt kam Karl Rahner, der große Konzilstheologe. Er brachte ein anderes Konzept. Er spricht davon, dass das Gnadenangebot Gottes aktuell alle Menschen erreiche und dass diese ein gewisses Bewusstsein von seiner Wirkung und seinem Licht haben. Also die Religionen, sofern sie Äußerungen der Beziehung des Menschen zu Gott sind, helfen ihren Anhängern zur Annahme der heilsnotwendigen Christusgnade. Karl Rahner sprach vom anonymen Christen. Also in diesem Sinn können sie also eine Heilsrelevanz besitzen, auch wenn sie Elemente der Unwissenheit, der Sünde und des Verderbens auch in sich haben, diese Religionen. Und dieses Christuszentrismus geht davon aus, dass das Heil sich in den Religionen ereignen kann, aber aufgrund der Einmaligkeit und Universalität des Heiles Jesu Christi verweigert er ihnen eine autonome Heilsrolle. Das heißt, sie sind in Abhängigkeit von der Lehre der katholischen Kirche. Christus in seiner Menschengestalt ist ganz Gott. Und da er die handelnde Liebe Gottes auf dieser Erde ist und darstellt, aber er sei nicht das ganze Gottes. Und da sehen wir wieder solche Redewendungen. Er ist ganz Gott, er ist ja die Offenbarung des Vaters, aber er ist nicht das ganze Gottes. Da der Logos, das ist jetzt ein griechisches Wort, nämlich natürlich schon vom Johannesevangelium auch genommen, nämlich das Wort, das ewig aus Gott hervorgeht. Da der Logos größer sei als Jesus, könne er sich auch in den Stiftern anderer Religionen inkarnieren. Und habt ihr so ein Wort gehört? Hier merken wir, zwischen dem menschgewordenen Jesus und dem sogenannten Logos, der Logos ist größer als der menschgewordene. Ja? Und ich erinnere euch, Ratzinger, der Benedikt der 16. liebt den Logos. Ja, das war seine berühmte Rede. Ja? Aber das ist der Logos der Griechen, nicht der Bibel. Und das ist jetzt das Furchtbare. Dieser Logos verkündet der ganzen Menschheit das Evangelium. Also nicht so, wie der Römerbrief sagt, nicht? Nämlich diese Botschaft muss, dass jemand eben sie, dass Gott es offenbart und dass Menschen von Gott gesendet werden, nicht? Und dass diese Botschaft gehört wird und geglaubt wird, sondern das geht ohne Menschen. Also dass der Johannesbrief 4,3 sagt, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und das wird hier etwas verleugnet. Und das ist einer der gefährlichen Arten. Und ich möchte eben sagen, noch einmal, die katholische Kirche wird vom Evangelisieren reden und einladen, dass miteinander alle Christen evangelisieren, aber in ihrem Sinne. Also die theologische Voraussetzung, es geht also darum, dass der universale Heilswille von Gott dem Vater ausgeht, dem das Neue Testament die Initiative zum Heil zuschreibt, das ist ja auch wirklich so. Dann das zweite über die Einzigartigkeit der Mittlerschaft Jesu geht, aber da wird Jesus auseinander dividiert, dem Menschgewordenen und dem Logos, der weiterhin da in den Religionen wirkt. Und das dritte über die Universalität des Wirkens des Heiligen Geistes und seine Beziehung zu Jesus Christus. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes ist auch wieder so mystisch in der Menschheit. Und das vierte natürlich noch ärger, über die Rolle der Kirche als das universale Heilssakrament. Dieser Ausdruck wurde erst im Vatikanischen Konzil geschaffen. Die gesamte Kirche sei ein Heilssakrament. Also jetzt haben sie nicht mehr 7 Sakramente, jetzt haben sie noch eins dazu. Und das ist immens gefährlich. Wie gesagt, das ist die Ideenschmiede, die ein falsches Evangelium für die Menschheit bereitet. Schauen wir uns das an, also dass der Vater will, dass eben alle Menschen gerettet werden, dass er vor Grundlegung der Welt uns erwählt hat, dass in Christus eben er es verwirklicht hat und so weiter, das ist klar. Und jetzt, wie ist diese einzigartige Mittlerschaft Jesu? Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, Apostelgeschichte 4,12. Das zitieren sie. Das ist ja eine richtige Botschaft. Das ist richtig. Dass das Heil nur durch den Glauben an Jesus erlangt werden kann, ist eine konstante Aussage des Neuen Testaments. Die Ursächlichkeit Christi in der Schöpfung ist in den Heilshandeln verknüpft. Nämlich, da wird Kolosser 1,18 gesagt, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihm, der das Haupt über alles ist, über die Gemeinde gesetzt. Das ist auch richtig, aber es wird schon ein bisschen anders dargestellt. Es ist dieser Logos Christus nämlich. Der Logos habe bereits die Mittlerschaft bei der Schöpfung ausgeübt. Und dabei kommt Jesus zu den Seinen, die ihn allerdings nicht aufnahmen, wie das Johannesevangelium sagt. So sehen Sie das sozusagen kosmisch, diesen Vorgang. Jesus verkündet eine Gottesverehrung im Heiligen Geist und in der Wahrheit, die über Jerusalem und den Berg Gerizim hinausgeht, wie Johannes Evangelium im 4. Kapitel berichtet, und wie das Bekenntnis der Samariter dann lautet: Er ist wirklich der Retter der Welt. Und da leiten sie jetzt ab: Retter der Welt, er wirkt also ins kosmisch hinein in die gesamte Welt. In jedem Volk ist derjenige, dem Gott Jesu Christi angenehm, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, sagt der Petrus im Haus des Cornelius, Apostelgeschichte 10, 34. Und da leiten sie auch wieder was ab. Also Gott ist jedem angenehm, der Gott fürchtet und Gerechtigkeit übt. Also es ist keine Bekehrung oder sonst was. Sollte das heißen, es gibt im Neuen Testament keine ablehnende Haltung gegenüber allem, was nicht dem Glauben an Jesus entstammt? Diese Öffnung könne auch gegenüber den religiösen Werten gelten. Also man kann auch die religiösen Werte der Religionen auch annehmen, ist auch Gott wohlgefällig. So wie Philipper sagt, 4,8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Aber da spricht Paulus doch nicht vom Evangelium. Gibt es eine Heilsbedeutung Jesu für jeden Menschen, die sogar diejenigen erreichen könnte, die ihn nicht kennen? Das wird jetzt abgelehnt. Diese Grenzüberschreitungen passieren da immer wieder. Aber das ist eben furchtbare Fehlkonstruktion. Weder die Einschränkung des Heiligen Geistes noch die Annahme der Mittlerschaft an den ewig und nicht mit Jesus identifizierten Logos ist in der Bibel begründet. Und das Vatikanische Konzil hat dann zu den Kirchenvätern zurückgegriffen, die ja gewaltige Irrlehrer sind. Aber die werden so verklärt dargestellt. Das ist das Zeugnis. Zum Beispiel mit dem Samenkörnern, diesen Begriff der Samenkörner des Wortes. Und da ist so die Vorstellung und Fantasie: Außerhalb der sichtbaren Kirche, konkret in den verschiedenen Religionen, kann man Samenkörner des Wortes finden. Dieses Thema wird oft mit dem des Lichtes, das jeden Menschen erleuchtet, wie Johannes 1,9 sagt, zusammengestellt und dem der Vorbereitung auf das Evangelium verbunden. Also mystisch streue sozusagen Jesus das Samen des Wortes aus in den verschiedenen Religionen. Und daher sollen wir dieses Samenkorn in den Religionen finden. Wir sollen bewusst alle Religionen anschauen, von ihnen lernen. Teuflisch. Justin, der lebte um 100 nach Christus bis 165 nach Christus, sieht in der Philosophie eine Verbündete des Christentums. Und das ist der Grund: jeder Priester, der Priester werden will in der katholischen Kirche, muss, bevor er Theologie studiert, Philosophie studieren, und zwar die griechische Philosophie, die ist fast heilig gesehen, da sie der Vernunft gefolgt ist Aber nur in Jesus Christus, dem persönlichen Logos, findet sich die Vernunft in ihrer Ganzheit. Und das war die Botschaft von Ratzinger. Das wollte er den Professoren in Deutschland sagen. Die samenhafte Gegenwart des Logos sei auf alle Fälle eine göttliche Gabe und Gnade. Der Logos ist der Same, dieser Same der Wahrheit. Hier sehen wir also diese Trennung von dem menschgewordenen Christus und einem mystischen Christus, dem kosmischen Christus Logos. Und da gibt es auch so Theorien, dass die ganze Weltentwicklung eine spiralenförmige Entwicklung hat. Sie schraubt sich langsam in die Höhe, immer höher, bis sie an den Punkt ankommt, den Omega-Punkt. Und das ist Christus. Also Christus sei sozusagen das, die Spiralenentwicklung. Das ist die Entwicklung eines mystischen Christus. Für Clemens von Alexandrien, der lebte 150 bis 212, ist der Mensch ein Vernunftwesen, sofern er an der wahren Vernunft Anteil hat, die das Universum lenkt, dem Logos. Der Mensch hat ein vollkommenes Zugang zu dieser Vernunft, wenn er sich zu Jesus, dem fleischgewordenen Logos, bekehrt und ihm nachfolgt. Wie gesagt, das alles waren die Botschaften von Ratzinger. Mit der Inkarnation wurde die Welt von dem Samen der Rettung erfüllt. Es gäbe aber auch ein göttliches Sehen von Anfang der Zeiten. Dieses habe bewirkt, dass verschiedene Teile der Wahrheit sich unter den Griechen und unter den Barbaren finden, besonders in der Philosophie in ihrer Gesamtheit, wenn auch neben der Wahrheit nicht das Unkraut gefehlt hat. Die Philosophie sei die Vorbereitung für die Vollendung in Christus, wie das Gesetz bei den Hebräern. Sie haben das gesagt, die Juden haben das Alte Testament. Wir haben statt dem Alten Testament die Philosophie. Und da sagen sie, was da im Alten Testament enthalten ist, ist irgendwie auch in der Philosophie ja schon angelangt. Diese Fragmente der vollständigen Wahrheit stammen teilweise von Mose und den Propheten. Der Logos sei in allen Augenblicken der Geschichte bei den Menschen gewesen und habe sie begleitet und so die Inkarnation vorbereitet. Wie gesagt, das ist diese Vorstellung vom Samenkorn. Da wird jede Sensibilität der Unterscheidung verloren gegangen. Nicht mehr absondern, nicht mehr entscheiden. Gott scheidet das Licht von der Finsternis, heißt es. Ja? Hier wird es zusammengeführt. Das nächste falsche Begriff ist dann das verlorene Schaf von Matthäus Evangelium 18, 12 bis 24. Das verlorene Schaf wird mit dem verirrten Menschheitsgeschlecht identifiziert. Um dieses zu suchen, ist Jesus gekommen. Also alle, die gesamte Menschheit macht das verlorene Schaf aus. Mit der Annahme der Menschennatur habe der Sohn die gesamte Menschheit auf seinen Schultern gehoben, um sie dem Vater zu übergeben. Schaut, und da ist also eine Art Heilsautomatismus, eine Heilsuniversalität. So heißt es bei Gregor von Nyssa, der lebte 340 bis 394, dieses Schaf sind wir, die Menschen. Der Retter nimmt das ganze Schaf auf seinen Rücken, denn da es als Ganzes verloren gegangen war, ist es als Ganzes zurückgeführt. Das wäre eine Allversöhnung. Der Hirt trägt es auf seinen Schultern, das heißt auf seiner Gottheit. Indem er dieses Schaf auf sich nimmt, lässt er es eins mit ihm werden. Und das Wort im Fleisch ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt, wird jetzt eigentlich uminterpretiert, nämlich es hat in uns gewohnt. Das ist auch ein gewaltiger Unterschied. Da er uns alle in sich trägt, kann er uns alle mit Gott versöhnen. In seiner verherrlichten Menschheit können wir alle die Auferstehung und die Ruhe finden. Und das wird dann der heidnischen Welt als frohe Botschaft verkündet. Ihr gehört ja schon alle dazu. Lasst euch als Menschheitsfamilie einen in dieses Ganze. Ein ganz anderes Evangelium. Da ist keine Buße, keine Bekehrung, da ist kein Gehorsam dem Wort Gottes. Es wird vom Wort Gottes kaum geredet. Die christologische Dimension des Bildes ist so, nach dem Vatikanum ist Jesus der vollkommene Mensch, in dessen Nachfolge der Mensch eben menschlicher wird. Es ginge also um eine Verbesserung des Menschen, nicht um eine Neuschöpfung. Wenn die Bestimmung des Menschen darin besteht, nach dem Bild des Himmlischen gestaltet zu werden, ist es wohl nicht verkehrt zu denken, dass in jedem Menschen eine gewisse innere Anlage für das Ziel hin gegeben sein muss. Also er ist religiös veranlagt. Ja, da ist ja was Wahres auch dran. Gott wollte ja den Menschen so, er hat ihn ja so gelegt. Aber das Heil hat er noch nicht gefunden, wenn er nicht ihn aufnahm. Darum heißt es, und alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Nicht? Also Gott macht keinen automatischen Vorgang der Erlösung und Errettung. Wenn wir zusammenfassen, mit seinem Kommen in die Welt erleuchtet Jesus jeden Menschen. Er ist der letzte und endgültige Adam, in dem sich gleich zu gestalten alle Menschen berufen fühlen sollen. Das ist letztlich zu einer Allversöhnung kommen. Nur in der Kirche, die sich in einer historischen Kontinuität mit Jesus befände, kann sein Geheimnis voll gelehrt werden. Hier wird so eine Art Erbfolgevorstellung gemacht. Nicht? Die Apostel haben von Jesus den Bauernhof geerbt, führen ihn weiter und die Nächsten werden ihn wieder weiterführen. Und nur die Erben dürfen das weitergeben, niemand anderer. Aber das Heil ist nicht vererbbar, es wird empfangen durch Glauben. Es müssen auf die geheimnisvollen Wege des Geistes dann verwiesen werden und jetzt kommen wir über diese Universalität des Heiligen Geistes. Die Universalität des Heilshandelns Christi kann ohne das universale Wirken des Heiligen Geistes nicht verstanden werden. Ein erster Hinweis für die Universalität des Wirkens des Geistes finden wir bereits in der Schöpfung, wo es heißt, und der Geist Gottes brütete über dem Abgrund, über der Tiefe, über dieser Finsternis, über den Tohuwabohu. Und das sehen Sie wieder so mystisch. Gott schuf den Menschen, um in ihm anwesend zu sein, um in ihm zu wohnen. Einen Menschen mit Wohlwollen anzuschauen, bei dem zu sein, bedeutet sein Freund sein. Und diese Freundschaft sei eine Frucht des Wirkens des Geistes. Und das war wieder ein Lieblingsthema von Johannes Paul II. Er sagt, die Erschaffung des Menschen als Ebenbild in der Freundschaft Gottes mit der Mitteilung des Heiligen Geistes hier in Bezug stehend. Also es ist keine Rede davon, dass der Mensch eben sich bekehren muss und verändern muss. Der ganze Christus schließe nämlich im gewissen Sinn jeden Menschen ein, denn Christus lebe sich, habe sich mit jedem Menschen vereint. Das ist auch eine Botschaft vom Vatikanischen Konzil. Jesus sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das wird in dieser Richtung wieder ausgedeutet. Die Kirche sei der privilegierte Ort des Wirkens des Heiligen Geistes. Bekannt ist die Irenäus-Formel, denn wo die Kirche ist, da ist auch der Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, dort ist die Kirche und alle Gnade. Das ist auch der Hintergrund, warum die katholische Kirche nicht ihre Sündhaftigkeit erkennt. Weil sie sagen, da ist immer der Heilige Geist, der ist immer da. Die Bibel sagt bei den Einzelnen, dass wir den Geist Gottes trüben können, ja sogar auslöschen können. Nicht? Aber diese Sorge haben sie nicht. Der Heilige Geist geht der Verkündigung voraus und lenkt sie. Er steht am Anfang und Ursprung der Heidenmission, da wird jetzt das zitiert, wie Petrus da zu Cornelius geschickt wird. Da wird vorher im Haus des Gerbers berichtet, dass der Geist Gottes ihm sagt, er soll hingehen, er soll mitgehen. Ja? Und das wird auch wieder so mystisch ausgedeutet. Die Überwindung der Sünde des Babels wird im Heiligen Geist stattfinden. Der Turmbau zu Babel war eine Anstrengung, die Einheit ohne Universalität zu verwirklichen. Also sie wollten sich selber zusammenschließen, aber das sei nicht universal. Und dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen, haben sie ja gesagt. Und Pfingsten ist die Gabe der Universalität in Einheit. Nämlich, da sprechen sie jetzt gemeinsam in fremden Sprachen, wie es der Geist ihnen eingegeben hat. So wird die Menschheit vereint. Es wird immer alles total daneben gesehen. Jesus sagte ausdrücklich, die Welt kann den Geist nicht empfangen, den die Jünger empfangen. Ja? Also es gibt nicht einen automatischen Geistempfang der Welt. Ja? Der Heilige Geist führe zu Christus. Christus führt sie seinerseits zum Vater. Der Heilige Geist führt also auf dem Weg, der Jesus ist, der zum Vater führt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist, ist er in Wahrheit für nur eine letzte Berufung des Menschen, da es in der Wahrheit eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, nämlich muss es als festgehalten werden, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesen österlichen Geheimnis in einer Gott geschenkten Weisen verbunden zu sein. Wie können es nicht erklären? Gott geschenkten Weise. Und wie gesagt, Johannes Kapitel 14, 17 sagt, es ist der Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Nun, dann wird die Rede, der privilegierte Raum für das Wirken des Heiligen Geistes sei die Kirche. Also der Heilige Geist privilegiert wirke nur in der Kirche, natürlich in der katholischen Kirche, ne? Der Leib Christi. Aber alle Völker sind auf verschiedene Weise zu der Einheit des Gottesvolkes berufen, die der Heilige Geist fördert. Diese Gemeinschaft der Weltweite, die das Gottesvolk verzeichnet, auszeichnet, ist Gabe des Herrn selbst. In ihr strebt die katholische Kirche die Tatkraft und Stetigkeit danach, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem Haupt Jesu zusammenzufassen. Nicht? Das ist wieder die babylonische Einheit. Die Päpste rufen immer die ganze Menschheit auf, sich vereinen zu lassen mit Hilfe der katholischen Kirche zu einer Menschheitsfamilie. Der Papst Franziskus, seine ersten Worte, nachdem er gewählt wurde, auf dem Balkon geführt wurde, hat zunächst gesagt, zunächst betet ihr für mich einmal. Und dann werde ich euch segnen. Das ist ja eine wunderschöne Geste, gell? Aber er sagt, er teilt den Segen an alle Menschen guten Willens. Und die Menschen guten Willens, das sind nicht die Christen. Das ist erstens mal ein Freimaurerbegriff. Ja? Und es ist der Begriff, den die katholische Kirche mit der Bibelübersetzung gefälscht hat, nämlich wo das Weihnachtsevangelium verdreht ist, wo es heißt, Friede den Menschen auf Erden, nämlich des göttlichen Wohlgefallens, haben sie übersetzt, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Also das göttliche Wohlgefallen wird jetzt übersetzt als der gute Wille des Menschen. Es geht ja um Gottes Wohlgefallen, nicht der Menschen. Und da diese Verdrehungen kommen immer wieder vor. Und so will ich jetzt kurz zusammenfassen hier, dass diese Vereinigung aller Menschen tatsächlich das Anstreben ist, auch des jetzigen Papstes. Und darum auch diese Beziehung. Und jetzt schauen wir das Letzte an, die Kirche, das universale Heilsakrament. Das sind ja Behauptungen, die furchtbar gegen der Schrift stehen. Die wichtigste Frage sei heute nicht mehr, ob die Menschen die Rettung erlangen können, auch wenn sie nicht zur sichtbaren katholischen Kirche gehören. Diese Möglichkeit könne als theologisch sicher gelten. Also das klingt momentan eigentlich überraschend. Also man kann auch ohne zur katholischen Kirche zu gehören gerettet werden. Früher haben sie ja immer gesagt, außerhalb der katholischen Kirche kein Heil. Gell? Aber dass euch nicht täuscht, es ist nicht aufgehoben. Nämlich außerhalb der Kirche ist kein Heil, das schaut so aus. Die Kirche der Juden und der Heiden wurde als ein Werk Gottes und als die Gemeinde verstanden, in der das Wirken des in den Himmel erhöhten Herrn und des Heiligen Geistes erfahren wird. Mit dem Glauben an Jesus, den universalen Heilsmittler, verbindet sich die Taufe auf seinen Namen. Klingt noch immer richtig. Von der die Teilnahme an seinem erlösenden Tod, die Vergebung der Sünden und die Rettung der Heilsgemeinde, der Eintritt der Heilsgemeinde abhängt. Und da haben wir jetzt die sogenannte Taufwiedergeburt, nicht? Die auch die evangelische Kirche noch beibehält. Auch. Also nur durch diese Taufe bekommt man Zugang, durch den Ritus. Natürlich wird das auch ein bisschen anders abgeschwächt und sagt, naja, da ist was Wahres dran, wer gläubig wird, der lässt sich auch taufen. Ja? Aber nicht die Taufe selber bringt es. Die Taufe, sagt Petrus, ist ein Zeugnis von etwas, was schon vorhanden ist, nämlich eines guten Gewissens, dass wir Vergebung der Sünden empfangen haben, dass wir Gnade gefunden haben, dass wir die Sohnestellung in Christus haben, dass wir den Geist der Sohnschaft in uns haben. Davon allem gibt die Taufe Zeugnis und das veröffentlichen wir jetzt, weil wir es haben. Solange ich es nicht habe, kann ich es nicht veröffentlichen, nicht bezeugen. Aber die Taufe hat es mir nicht gebracht, sondern ich habe es schon gehabt bei meiner Glaubenstaufe. Zu seiner Enzyklika Mystici Corporis, der geheimnisvolle Leib Christi, hat Papst Pius XII. Sich mit der Frage beschäftigt über das Verhältnis der Kirche zu denjenigen, die das Heil außerhalb der sichtbaren Kirche mit sich erlangt haben. Also das war ja die Frage. Die katholische Kirche ist in gewissem Maß ja eigentlich geschrumpft, nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon und bis heute. Und jetzt wird eine neue Konstruktion gemacht. auch wenn du nicht dazugehörst, so verdankst du ihr es doch. Das geht so weit, dass schon vor Jahren, als Bismarck den Papst besucht, ihm sagt, du bist zwar Protestant, aber durch die Taufe gehörst du zur katholischen Kirche. Von ihnen sagt er, dass sie durch ein unbewusstes Sehnen und Verlangen auf den mystischen Leib Christi ausgerichtet seien, die Menschen. Also, man sagt, eigentlich haben alle Menschen die Sehnsucht, zur katholischen Kirche zu gehören. Nur wissen sie es noch nicht, aber wir sagen es euch. Es wird unterschieden zwischen der Heilsnotwendigkeit der Kirchenzugehörigkeit und der Notwendigkeit der unentbehrlichen Heilsmittel. Und diese Heilsmittel bekommt man nur über die katholische Kirche. Die Kirche sei eine allgemeine Hilfe zum Heil, eben Sakrament. Die Kirche im Fall einer unüberwindlichen Unkenntnis genügt die einschlussweise Art zu wünschen, zur Kirche zu gehören. Dieser Wunsch sei immer gegeben, wenn ein Mensch danach strebt, dass sein Wille dem Willen Gottes gleichförmig sei. Also so Endlichkeit, ja, ich will so leben, wie Gott es will, und da gehöre ich automatisch zur Kirche. Doch der Glaube im Sinne vom Hebräerbrief, nämlich und die Liebe, eben dieser persönliche Glaube, sind immer notwendig, und zwar aus innerer Notwendigkeit. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom ausdrücklichen Wunsch der Katechumenen, der Kirche einverleibt zu werden. Wenn der Wunsch da ist, dann bist du gerettet. Auch wenn du nicht mehr zur Taufe kommst, wie bei der anfänglichen Christenverfolgung. So hat man das Folgende. Also nicht der Wunsch, zu Christus zu gehören, sondern zur Kirche gehören. Das genügt. Und das ist die Grundeinstellung jedes Katholiken. Zur Kirche gehören ist Heilszugang. Gemäß den verschiedenen Weisen, wie der Heilswille Gottes die Nichtchristen umfasst, unterscheidet das Konzil vier Gruppen. Erstens die Juden. Die Juden gehören indirekt ja dazu. Zweitens die Muslime. Auch die gehören zu. Man sagt eben, sie haben diesen Gott als Abraham. Und drittens diejenigen, die ohne Schuld das Evangelium Christi und seine Kirche nicht kennen. Die gehören auch schon dazu. Gott jedoch aufrichtigen Herzens zu suchen und seinen auf den Anruf des Gewissens erkannten Willen im Handeln zu erfüllen versuchen, die gehören dazu. Und viertens schließlich auch diejenigen, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gelangt sind, sich jedoch bemühen, ein rechtes Leben zu führen. Die gehören auch zur Kirche. Versteht mich richtig, was ich hier zitiere, ist die höchste Führungsinstanz der Theologen in der katholischen Kirche. Ja? Der Glaube, die Gaben, die Gott allen Menschen anbieten, um sie zum Heil zu führen, gründet nach dem Konzil auf seinen universalen Heilswillen. Die Tatsache, dass auch die Nichtchristen auf das Volk Gottes hingeordnet sind, gründet darauf, dass sie die universale Berufung zum Heil, die Berufung aller Menschen zur katholischen Einheit des Volkes Gottes einschließt. Alle sind berufen, daher gehören sie zusammen. Also der Hintergrund ist immer eigentlich so ein mystischer Heilsvorgang. nun abschließend das österliche Geheimnis, dem wir verbunden sind. Was von den Christen gesagt wird, gilt auch für alle Menschen guten Willens. Jetzt haben wir diese guten Willens, die der Franziskus gesegnet hat, gell? In deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Auch sie können durch den Heiligen Geist mit dem österlichen Geheimnis verbunden, daher auch mit Christi Tod gleichgestaltet werden und zur Auferstehung entgegengehen. Also ohne Bekehrung. Und das ist, wie gesagt, das andere Evangelium, das so gefährlich ist. Und das sollte uns bewusst sein, wenn ihr eingeladen werdet, auch mit der katholischen Kirche zu evangelisieren. Auch wenn dieser geistlichen Vereinigung der sichtbare Ausdruck der Kirchenzugehörigkeit fehlt, sind die gerechtfertigten Nichtchristen, stell dir vor, gerechtfertigte Nichtchristen in die Kirche, dem Geheimnis von Leib Christi und die geistliche Gemeinschaft eingegliedert. Es ist das die Ecclesia ab Abel. Also die Kirche ab Abel ist das, wo sie da zugehören. Ich will jetzt nicht alles so viel zitieren. Also diese Verbundenheit sei das Wichtigste. Und das ist die universale Kirche. Und das ist das universale Heilssakrament. Nicht? Seitdem sich die Kirche in der Minderheitssituation bewusst geworden ist, ist die Notwendigkeit ihrer universalen Heilsfunktion an erste Stelle gerückt. Also wir sind zwar ein kleiner Teil, aber wir sind für die ganze Welt notwendig und sichtbar. Anstelle der Notwendigkeit der Zugehörigkeit der Kirche, diese universale Sendung und diese sakramentale Wirksamkeit im Hinblick auf das Heil haben ihren theologischen Ausdruck in der Bezeichnung der Kirche als universales Heilssakrament gefunden. Und zwar, es geht darum, als solches dient die Kirche der Ankunft des Reiches Gottes, also ist wieder die katholische Kirche baut das Reich Gottes, in der Vereinigung aller Menschen mit Gott und in der Einheit der Menschen untereinander. Und die UNO möchte das, dass es eine Institution gibt, die die Menschheit als Menschheitsfamilie eint. Und so wird laut das angeboten und so wird auch die Welt heute dieses falsche Evangelium noch einmal übernehmen. Durch das Bezeugen, nämlich das Martyrium des Evangeliums, der von Jesus vollzogenen universalen Erlösung, verkündigt die Kirche allen Menschen das österliche Geheimnis, das ihnen angeboten wird oder von ihnen, dem sie bereits leben, ohne es zu wissen. Das sei sozusagen unbewusst. Ich möchte das auch alles etwas kürzen. Also hier sehen wir, die Sendung der Kirche als das universelle Heilssakrament gehört auch, dass alle Samen des Guten, der sich in den Herzen und Geist der Menschen oder in den einzelnen Riten und Kulturen der Völker finden, also in den Religionen, nicht nur nicht untergehen, sondern geheiligt, erhoben und vollendet werden. Das sei die Aufgabe der Christen. Also wir müssen den Schatz der Religionen erheben, damit das Samenkorn, das da drinnen der Logos hineingelegt hat, nicht verloren geht. Und da möchte ich sagen, das ist Irreführung. Wenn wir es zusammenfassen, es sind ein falsches griechischer Begriff vom Logos, der von Christus getrennt verkündet wird. Das zweite, die Rettung und Erlösung geschieht indirekt und unbewusst, mystisch und nicht über eine Bekehrung und Wiedergeburt. Das dritte, die katholische Kirche wird zu einer Heilsvermittlerin, ja sogar zu einer mit Erlöserin. Und das ist das Schreckliche. Jeder Katholik, der an der Messe Anteil hat, wirkt als Miterlöser für die armen Seelen und so weiter, für die da die Messe gelenkt wird. Also darum seien wir wach. Diese Verführung der Heilsuniversalität nicht zu erliegen und verkünden wir das Evangelium der Rettung in Jesus Christus. Das Evangelium, das wir angenommen haben, geglaubt haben und wir versiegelt worden sind im Heiligen Geist. Und verkünden wir es zum Zeugnis für alle Heiden. Denn dann, sagt das Matthäus-Evangelium, wird das Ende kommen. Also dieser Auftrag, der bleibt bis zum Ende für uns. Auch wenn dieses falsche Evangelium jetzt neu verkündet werden wird. Und das wird sehr mit massivem Druck gemacht werden. Aber seien wir gewiss, das wirkliche Leben aus Christus hat die 2000 Jahre immer wieder unter den Menschen überlebt. Denken wir an die Albigenser, die Waldenser, die Hutterer und so fort, die vielen Erweckungszeiten dann. Es wird auch heute sein. Aber wir sollen uns davon gefasst machen. Das geschieht inmitten der Verfolgung. Wie in China eine Erweckung geschehen ist inmitten der harten Verfolgung, so kann es auch in unserer Zeit geschehen. Die Frage ist, werden wir dazu bereit sein? Sind wir bereit, so es zu bezeugen? Das wahre Evangelium, das wirklich rettet. Und so wollen wir uns erheben zum Gebet. Herr Jesus Christus, erhöht über alle Mächte und Gewalten und Herrschaften, zur Rechten des Vaters, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und in diesem Wissen sendest du auch heute Mache zu Jüngern aus allen Völkern, indem wir sie taufen, hineintaufen in deinen Namen, in deine ganze Wirklichkeit und sie alles lehren, was zu halten, was du uns gesagt hast. Gib, dass wir Lehrer werden, die nicht nur Lehre bringen, sondern ermahnen, das zu halten, damit wir auch deine Zuversicht teilen dürfen, dass du alle Tage gerade bei diesem Dienst bei uns bist, uns nahe bist und dich als mächtig erweist, bis du offenbar wirst auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit, wo wir unser Haupt erheben dürfen in dem Wissen, dass unsere Erlösung nahe ist. Amen. Amen.